Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe das jeden Abend jetzt schon gesagt, wie dankbar ich bin für dieses wunderbare Thema, das die Verantwortlichen rausgesucht haben für die ganze Woche, Umkehr. Und in den ersten vier Abenden, die ich zu verantworten hatte, haben wir vier Umkehrgeschichten gehört. Das heißt, drei haben wir schon gehört, eine werden wir jetzt hören. Und in den ersten drei Abenden waren das positive Umkehrgeschichten. Die hatten alle so ein Happy End. Am ersten Abend, also am Sonntag, haben wir über den Manasse nachgedacht. Der war so richtig daneben, ganz viel Okkultismus betrieben, aber dann kommt er in die Gefangenschaft und kehrt um und findet zum lebendigen Gott richtig gut. Das war ein König, kehrt um. Am Montagabend haben wir dann diese Geschichte gehört vom Finanzminister, von dem Kämmerer aus dem Morgenland. Ein Finanzminister kehrt um, ganz hochgestellte Persönlichkeit, die über das Lesen in der Bibel zum Heiland findet halt und umkehrt und einen fröhlichen Weg geht. Das war eine ganz tolle Geschichte, die Sendung, und er zog fröhlich seine Straße. Gestern Abend auch eine ganz positive Geschichte halt. Erst kehrt ein Mann Gottes um, aber dann geschieht ein großes Wunder. Eine ganze Stadt kehrt um, die eigentlich der Vernichtung preisgegeben sein soll. Ach, richtig super, das war auch so eine ganz tolle Geschichte. Und heute Abend habe ich euch leider eine ganz traurige Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte aus der Bibel, über die nicht so häufig gepredigt wird, aber die Teil des Evangeliums ist und die eben auch hören müssen. Nicht nur die positiven Geschichten, was passiert, wenn eben Menschen umkehren, sondern eben auch, was passiert, wenn Menschen nicht umkehren. Und wenn auch eine ganze Stadt nicht umkehrt. Denn davon handelt die Geschichte heute Abend, den Text, den ich euch mitgebracht habe, aus Matthäus 11. Da sind drei Städte, die nicht umgekehrt sind. Und was Jesus zu diesen Städten sagt, das wollen wir hören als Predigtext. Matthäus 11, die Verse 20 bis 24. Da fing Jesus an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Taten geschehen waren. Denn sie hatten nicht Buße getan. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida. Wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, wirst bis zum Himmel erhoben werden, du wirst in die Hölle hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es stünde noch bis zum heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land der Sodomer erträglicher ergehen am Tag des Gerichtes als dir. Amen. Wir wollen still werden und beten. Lieber Herr und Heiland, heute Abend schenkst du uns diese harten Gerichtsworte, die du gesprochen hast über diese drei Städte, über Chorazin, Bethsaida und Kapernaum. Es sind Worte, die so seltsam fremd für unsere Ohren klingen, Herr, und doch sind sie Teil deines heiligen Evangeliums. Und es sind Worte, die deutlich machen, wie wichtig die Umkehr der Buße ist, Herr. Und wenn wir jetzt die Predigt über diese deine Worte, diese deine Rede hören, so wollen wir dich bitten, Herr, dass sie uns zum Segen wird, Herr, damit wir erkennen, was wir anders machen können als diese drei Städte, um von dir nicht verurteilt zu werden. Und dass das gelingt, Herr, in dieser Predigt, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir erkennen, wo wir gemeint sind, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Herr, segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ihr wisst, ich bin Pfarrer, Pastor in Bremen. Und der Kirchengemeinde, der ich vorstehen darf, hat eine große Kirche mitten in der Innenstadt. Das ist die St. Martini-Gemeinde. Und diese ganz alte Kirche sind wir derzeit am Renovieren. Wir sind schon knapp zwei Jahre dran. Wir haben insgesamt vier Bauabschnitte. Wir sind jetzt im dritten. Wir haben schon eine ganze Menge Geld bezahlt. Und die Landeskirche hilft uns Gott sei Dank auch ganz massiv dabei. Wir haben ein Bauvolumen von über 2 Millionen Euro. Und wenn dann hoffentlich im nächsten Jahr im Mai die Kirche fertig ist, seid ihr alle recht herzlich eingeladen, mal zu kommen und zu gucken, denn das wird wirklich von innen her, und wir machen nur Innensanierung, der absolute Knaller. Das ist ganz toll, wir kriegen alles neu innen drin gemacht, neuer Boden, neue Beleuchtung, alles super. Und bei dieser Beleuchtung ist es so, dass wir dort so richtig Experten rangesetzt haben. Also da kommt jetzt nicht irgendwie der Elektriker aus der Gemeinde, sondern wir haben da ein Beleuchtungsbüro unten aus Bayern. Das ist ein Herr Bamberger, das ist der Beleuchtungspapst von Deutschland, also der hat die Pinakothek gemacht, die ja auch Frauenkirche, alles was irgendwie Rang und Namen hat, da ist der für zuständig. Und da hat der Ingenieur und sowas alles, die einen beraten. Und in den Baubesprechungen, die wir im Vorgang hatten, haben wir so ein bisschen unser Konzept dargestellt. Und wir haben zum Beispiel auch vor, wenn die Kirche dann neu renoviert ist, da so einen Weg anzulegen, wo Leute durchgeführt werden, so ein missionarischer Rundweg, wo unser ehemaliger Pastor Neander, nachdem auch das Neandertal benannt ist, quasi die Leute virtuell durch die Kirche führt mit so einem Audioguide. Und als der Mann das gehört hat, beziehungsweise die Ingenieurin, die dort mit dabei war, hat die gesagt, oh, wenn Sie da sowas planen, das können wir auch lichttechnisch umsetzen. Das heißt, sie kriegen eine normale Beleuchtung, aber wenn so die Besucher kommen werden, dann werden wir eine Beleuchtung anklicken, wo so 12 Spots sind, wo eben dieser Weg durch die Kirche geht, und wir werden das optisch dann so setzen, dass die Leute von alleine diese Punkte finden. Dann werden so einzelne Stellen in der Kirche beleuchtet, so Spots, wo man dann genau sieht als Besucher, hey, hier ist was Wichtiges, hier gucke ich genau drauf. Und ganz so will ich an den Predigtext heute Abend gehen. Ich will so 4 Spots setzen. Dieser Text hat eine Menge in sich, aber ich werde so 4 einzelne Elemente rausbrechen und da jetzt nochmal so ein richtiges Licht draufsetzen, um euch zu versuchen, von diesen einzelnen Punkten nochmal zu bedeuten, wie wichtig letztlich die Buße, die Umkehr ist. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, 4 Spots auf Entscheidendes, die Ablehnung der Umkehr. Ich werde über 4 Punkte sprechen, also 4 solche Schlaglichter setzen. Erstens, das erste Schlaglicht, der erste Spot, die Wahrheit der Schrift. Zweitens die Existenz des Gerichtes, der dritte Spot die Ablehnung des Heilandes und der vierte und letzte Spot die Notwendigkeit der Buße. Der erste Spot, die Wahrheit der Schrift. Ich bin so dankbar um dieses Wort, weil das so die Wahrheit der Heiligen Schrift beweist. Wer von euch schon mal und Ihnen in Israel gewesen ist, der weiß, dass es diese 3 Städte, von denen Jesus hier spricht, nicht mehr gibt. Chorazin, Bethsaida und Kapernaum existieren nicht mehr. Da gibt es nur noch Ruinen. Gott hat sein Fluchwort gesprochen und dieses Wehe ist im Worten, wie Jesus gesprochen hat, ein Fluchwort. Und weil er das ausgesprochen hat, hatten diese Städte keine Perspektive. Sie gibt es heute nicht mehr, obwohl diese Städte vorher eine Jahrhunderte, zum Teil jahrtausendlange alte Kultur und Tradition hatte. Aber Jesus spricht ein Fluchwort, ein Wehewort und sie gehen unter. Es ist in der Bibel immer wieder so, dass uns irgendwelche Theologen erklären wollen, im Studium ist das so, ja, wenn es irgendwelche Weissagungen in der Bibel gibt, dann sind die immer nur hinterher geschrieben worden, da sind die Geschehnisse schon längst gewesen, deshalb sind die meisten Texte der Bibel so vermeintlich jung. Also zum Beispiel, wenn im Danielbuch geschrieben wird, dass diese Weltreiche kommen werden, dass das griechische Weltreich kommen wird, dass die Römer kommen werden, dann sagen die, ja, das ist eben, weil das Danielbuch so spät geschrieben worden ist. Da gibt es auch einen theologischen Fachbegriff zu, das nennen die Theologen dann die Vaticinum ex eventu, das heißt eine Weissagung vom Ausgang her. Auch zum Beispiel, wenn Jesus gesagt hat, Jerusalem wird untergehen, der Tempel wird zerstört werden, ja, sagen die Theologen alle, ja, deshalb muss das Markus-Evangelium um 70 und das Matthäus-Evangelium 80 und so geschrieben sein. Das kann gar nicht anders sein, weil man kann ja nicht die Zukunft voraussagen. Gott kann nicht die Zukunft voraussagen, das wird einem dann erklärt. Und wenn die dann mit so einem Quatsch um die Ecke kommen, dann sage ich, bitteschön, dann erklärt mir mal diese Stelle hier. Weil die Städte hier, die sind untergegangen etwa in einem Zeitraum von 800 bis 1200. Die haben noch ein paar hundert Jahre existiert und sind dann untergegangen, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Aber da sind sich dann Theologen einig, also die Evangelien sind tatsächlich früher geschrieben. Also ist das mal wieder einer der Punkte, wo man deutlich sehen kann, die Wahrheit der Heiligen Schrift. Und so ist es bei allen Worten der Schrift, die sind wahr, aber die meisten Theologen und leider auch viele Menschen glauben das nicht mehr, dass das die absolute Wahrheit ist. Die glauben, das sei Menschenwort. Das stimmt aber nicht. Menschen haben sie zwar geschrieben, aber so sagt es die Schrift selber, Gottes Geist hat sie verbal inspiriert und es gibt keinen Fehler in der Heiligen Schrift. Nur Wahrheit. Das beansprucht auch die Bibel als solches. Sie sagt, Jesus sagt, heilige meine Jünger in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Oder Psalm 33, des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, hält er gewiss. Und so wie dieser Text wahr ist, so werden wir immer wieder Wahrheiten in der Bibel finden und nie lügen. Solange ich jetzt Bibel lese und ich beschäftige mich ja hauptamtlich damit, habe ich immer nur tiefe Wahrheiten gefunden, noch nie irgendetwas, was ich nicht hätte begreifen können oder wo ich feststellen hätte müssen, da stimmt die Bibel nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin immer wieder fasziniert von dem, was die Bibel weiß, was Gott uns hier offenbart. Also schon zu Anfang der Bibel wird ja gesagt, dass Gott das Lebensalter der Menschen begrenzt auf 120 Jahre. Dieser Text ist etwa 3000 Jahre alt. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wenn die Bibel nicht Gottes Wort wäre, sondern Menschenwort, wie uns gesagt wäre, vor 3000 Jahren, irgendwo in Israel, an irgendeinem Lagerfeuer, kommt irgendeiner auf die Idee und sagt, wie alt können denn Menschen maximal werden? Damals sind die Leute, wenn sie 30 alt geworden sind, 30 Jahre, waren die alt. Schreiben wir mal 120 willkürlich hin. Okay, jetzt gucken wir heute, was ist denn so das Maximale, wie Leute alt werden können? Heute werden Leute 100 Jahre, 105, aber dann dünnt sich's aus. Und so bei 114, 115 hört es auf. Es ist noch nie ein Mensch älter als 120 geworden. Noch nie. Das ist die Grenze, die Gott sagt. Oder Psalm 90, da wird gesagt, unser Leben wäre 70 Jahre, wenn es hochkommt, dann sind es 80 Jahre. Kannst du mal gucken hier, Durchschnitt in der Bundesrepublik Deutschland, derzeit tatsächlich bei Männern 78,8 Jahre, bei Frauen 83,2 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Genau die Wahrheit der Bibel, auch vor 3000 Jahren geschrieben, ein Lied des Mose, ja, damals wurden die Leute halt dann nicht so alt. Woher wusste das? Nun, das wusste er nicht, das hat Gott ihm gegeben. Anderes Beispiel für die Wahrheit der Bibel, was uns darin bezeugt. Und jetzt könnte ich hier weitermachen, Dinge aufzählen. 1. Korinther 1, da wird davon geschrieben, das geschah zu der Zeit Pelix, als die Erde getrennt wurde. Die Kontinentalverschiebung, also dass früher Afrika und Asien zusammen, Afrika und Südamerika zusammengehängt haben, was ihr im Erdkundeunterricht gelernt habt, das gibt es erst, diese Erkenntnis, seit 1912 hat ein deutscher Forscher Alfred Wegener herausgefunden. Die Menschen haben es da erst über die Wissenschaft erkannt, aber in der Bibel steht schon länger drin, nämlich schon seit 3000 Jahren. Woher sollte irgendeiner in der Wüste von Judäa erkennen, dass die Erde Zusammengang hat, dass das alles mal ein Klumpen war? Das steht alles in der Bibel drin. Und in der Bibel gibt es keine Lüge. Die Bibel ist Wahrheit, das ist Wahrhaftigkeit. Ich muss gleich, das ist ganz wichtig, nur ich muss diesen Punkt einfach mal ausführen, von dieser Stelle aus zu sagen, alles, was in der Bibel steht, und wenn Jesus eine Stadt verflucht, wenn er sein Wehe spricht, dann geht die unter, da können wir uns drauf verlassen. Alles, was hier steht, ist Wahrheit. Ich weiß noch, als ich Bibelkunde gemacht habe, da hatte ich so Bibelkunde, also damals ein Prüfungsfach in der Theologie, da musst du wissen, was in jedem Kapitel drin steht, und da gibt es so Bücher, die du lesen kannst, das wird alles aufgeführt, und dann wird dann in dem Bibelkundebuch, ich meine, es war Westermann gewesen halt, stand dann drin zu 3. Mose 11, weil da wird geschrieben, der Hase ist ein Wiederkäuer. Ja, diese Stelle ist eben schwierig, wenn man von der kompletten Irrtumslosigkeit der Bibel ausgeht. Also man kann auch nur einer sprechen, wenn er Theologe ist und keine Ahnung von Wildbiologie hat, ne? Wie unser Herr und Heiland, der kennt natürlich alle Tiere. Wenn du Jäger bist, hast ein bisschen Ahnung, dann weißt du zwar, okay, der Hase hat nicht wie die Kuh so vier Mägen, so ein Labmagen, so ein Blättermagen, so ein Pansen. Der hat tatsächlich nur einen Magen. Aber jeder Jäger weiß, die Hasen haben ein ganz besonderes Verdauungssystem, weil die eben nur Gras fressen, nur so Zellulose. Das ist ein bisschen schwierig zum Verdauen. Und die scheiden dann immer so ganz hellgrünen Kot aus, den die sofort wieder fressen. Und mit diesem Gefressenen, das wird nochmal verdaut, das wird dann zu so einem dunklen Kot. Also die haben nicht vier Mägen, sondern das muss einmal durch, wird dann nochmal gefressen. Das ist also auch ein Wiederkäuer. Das ist gar keine Frage, ist vollkommen richtig. Nur die düsigen Theologen, die glauben immer nur der Wissenschaft und sagen, ja, das ist so ein Beleg, nicht, da steht drin, die Bibel stimmt nicht. Also so könnte ich jetzt weitermachen an allen Stellen, die irgendwo aufgeführt werden, aber da sind wir ja nicht zu Ende. Was ich sagen will, ist eben, die Bibel ist die Wahrheit. Und das hier ist auch eine Geschichte der Wahrheit. Da möchte ich den Spot draufsetzen. Jesus verflucht diese Städte und die gibt es heute nicht mehr. Bitte fahrt nach Israel, geht nach Kapernaum, da könnt ihr die Mauerresten sehen. Ist nichts mehr da. Chorazin, Bethsaida existieren nicht mehr. Und das ist so wichtig, dass man das weiß, felsenfest weiß. Das hier ist die Wahrheit. Nichts anderes als die Wahrheit. Alles andere ist letztlich Lüge und Betrug. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen, Matthäus 24. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Und wenn ich gleich über Buße spreche, über Gericht spreche und über die Ablehnung des Heilandes, dann nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe, sondern was hier in dieser Wahrheit drin steht. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da möchte ich euch immer wieder zu ermutigen, dass ihr einfach dabei bleibt, in diesem Wort der Wahrheit. Nichts dazu tun, nichts wegnehmen. Dann habt ihr alles Heil des Lebens. Die Bibel ist als Ganzes wahr. Sie ist die absolute Wahrheit. Das können wir aus diesem Text, der zunächst einmal so furchtbar ist und so klingt, mit dieser Zerstörung, eben mit diesem Wehruf halt zu sagen, lernen halt, die Bibel ist als Ganzes wahr. Ein zweiter Spot, den ich setzen möchte, die Existenz des Gerichtes. Diese drei Städte sind vernichtet und das ist schon schlimm, die existieren nicht mehr. Aber das ist nicht das wirklich Schlimme. Das wirklich Schlimme ist das, was Jesus ihnen jetzt sagt. Nicht nur das Wehe, dass sie kaputt gehen, sondern dass sie im Gericht keine Chance haben, dass sie in die Hölle geworfen werden. Jesus Christus, der Richter, hat die Freiheit, in den Himmel zu erhöhen und in die Hölle zu verwerfen. Nicht der Teufel ist der Chef über die Hölle. Unser Herr und Heiland ist der Chef über die Hölle. Der Teufel wird eines Tages in der Hölle gequält werden, er wird da eingesperrt werden und bis an alle Enden der Zeiten furchtbare Leid erfahren. Jesus Christus hat die Macht und er kann sagen, zur Hölle oder in die ewige Herrlichkeit. Jesus hält das Gericht. Und auch das ist etwas, was die Bibel durchgängig bezeugt. Nicht nur in den Reden Jesu selber, wo er sagt, Matthäus 25, wenn das Weltgericht kommen wird, nicht nur in der Offenbarung, nicht nur im Römerbrief, bitte lest es nach, müssen wir nur die Psalmen lesen. Die Psalmen haben, wenn man die Lutherbibel liest, deutsche Überschriften, die stehen nicht im Urtext drin, also im hebräischen Original. Aber diese Überschriften, die fassen zusammen, was in diesen Psalmen drinsteht. Und ich lese jetzt einfach mal eine Auswahl aus, wie manche Psalmen überschrieben sind im Alten Testament. Gott ist noch Richter auf Erden, Psalm 58. Psalm 75, Gott ist Richter über die Stolzen. Psalm 76, Gott der furchtbare Richter. Psalm 82, der höchste Richter. Psalm 96, der Schöpfer und Richter aller Welt. Und nicht nur, dass viele Psalmen überschrieben sind damit, dass Gott der Richter ist, dass Jesus der Richter ist, auch in den Psalmen immer wieder, dass Gott eben richten wird. Er richtet. Es gibt ein Gericht. Das hat Korazin erlebt, Kapernaum und Bethsaida, und das werden wir alle erleben. Entweder das Gericht auf Golgatha, dass unser Gericht schon geschehen ist, oder das noch ausstehende Gericht. Und darum geht es heute Abend im Kern. Gott, der Herr, möchte nicht, dass irgendjemand in das Gericht am Ende der Zeiten kommt. Denn da werden so gut wie alle verloren gehen. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und deshalb sollen sie sich unter das Kreuz stellen, wo schon einmal das Gericht gehalten ist. Gott hält zweimal Gericht. Einmal hat er schon gehalten auf Golgatha. Und jeder, der diesen Freispruch da annimmt, der braucht sich vor dem künftigen Gericht nicht zu fürchten. Der ist draußen. Der wird sogar, so sagt es Matthäus 19, mit zu Gericht sitzen, weil er zu Jesus Christus gehört. Aber die, die nicht zu Jesus Christus gehören und den Freispruch von Golgatha nicht angenommen haben, die müssen eines Tages ins Gericht hinein und die werden wie Korazin, wie Bethsaida, wie Kapernaum in die Hölle hinunterfahren müssen. Und wir sind heute Abend hier, um diejenigen von euch zu warnen, dass ihr nicht in dieses zweite Gericht kommt, sondern dass ihr das geschehene Gericht, wo Jesus deine Schuld getragen hat, übernimmt. Diese Abende sind ja überschrieben mit Umkehr. Wenn du bisher ohne Jesus Christus lebst, so ruft dir der Heiland zu und ich darf diese Botschaft überbringen. Kehr um von deinem falschen Weg. Kehr um von deinem Leben ohne Jesus Christus. Folge Jesus nach. Dann musst du nicht in das Gericht, sondern du wirst ewiges Leben haben. Ich werde immer wieder gefragt, ja, Herr Latzel, warum kommen Sie denn immer mit dieser Botschaft? Das macht einem ja Angst und Bange. Ja, sage ich, da ist auch zum Angst und Bange werden. Wenn das stimmt, jetzt sind wir wieder beim ersten Punkt, was hier in der Bibel steht, was in der Hölle passiert, ja, dann werden eines Tages die Menschen in der Ewigkeit nicht zu mir sagen, ja, Pastor Latzel, warum haben Sie denn so gesprochen? Die werden sagen, warum hast du nicht viel, 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 viel mehr gewarnt? Warum hast du nicht viel intensiver darauf hingewiesen? Es gibt ein Gericht. Und jeder, der nicht zu Jesus Christus gehört, der wird diesem Gericht anheimfallen. Und da wird er auf 1000 Punkte, die Gott zu bringen hat, nicht eins sagen. Und die Menschen glauben, ja, ich führe ein anständiges Leben, ich bin ja in Ordnung. Guter Freund von mir, promovierter Psychologe halt nicht, mit dem habe ich mir Jesus immer unterhalten, also der war nicht gläubig. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du, ich führe ein anständiges Leben, ich brauche mich nicht zu fürchten. Und ein Stück weit hatte der recht, das war wirklich ein ganz anständiger Kerl. Also wenn der neben dir wohnt, hast du keine Probleme als Nachbarn. Der kümmert sich um dich, da hast du kein Thema, wirklich ein ganz netter, humanistischer Mensch. Alles so in Ordnung, der hat auch eine ausgeglichene Ökobilanz, weil er versucht wirklich ein gutes Leben zu führen. Und er glaubt jetzt wirklich und glaubte, ich bin in Ordnung vor Gott. Und dann habe ich angefangen, ihm zu erzählen. So, sage ich, dann wollen wir mal gucken. Wie sieht es denn aus mit du sollst nicht Ehe brechen? Du, ich habe meine Frau noch nie betrogen. Ja, das weiß ich ja, sage ich. Aber hast du schon mal eine Frau in der Stadt gesehen und hast gedacht, na, mit der würde ich ja gerne auch mal dieses Programm fahren, dass ich mit meiner, ja, das ja natürlich, weißt du auch, so sind wir Männer. Sage ich, siehste, dann hast du gegen dieses Gebot verstoßen. Weil nicht nur, wenn du einen Akt Ehebruch betreibst, sondern wenn du denkst, du könntest, hast du schon gemacht. Und wie sieht es aus mit, du sollst nicht töten? Ja, ich habe noch nie einen umgebracht. Ja, weiß ich ja. Aber hast du schon mal irgendwelche aggressiven Gefühle gegen irgendjemanden gehabt? Ja, das ist ja selbstverständlich. Da kann ich gewisse Leute nicht leiden oder Probleme im Job und sowas. Sag ich, siehst du, Jesus sagt, nicht nur, wenn du einen umbringst, sondern wenn du nur denkst, du Narr, schon dann bist du des Gerichtes schuldig. Und egal, wie groß oder klein deine Sünde ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du keine Vergebung dafür hast, dann bist du verloren im Gericht. Er sagt ja, dann hat ja keiner mehr vor Gott bestehen. Dann hat ja niemand eine Chance bei deinem Gott, sage ich. Richtig, aber nicht nur bei meinem, sondern bei unserem Gott. Du kannst als Mensch nichts machen. Du bist und bleibst Sünder bis zum letzten Atemzug. Das Einzige, was du kannst unter das Kreuz gehen und die rettende Gnade des Blutes Christi entgegennehmen und dich reinwaschen lassen und dann bist du befreit. Das Gericht wird kommen, das ist unausweigerlich. Jeden Sonntag bekennt ihr es im Glauben zur Kenntnis. Wir bekennen es in Bremen. Jesus wird kommen zu richten, die Lebendigen und die Toten. Das wird eines Tages passieren. Und das können wir dann auch getrost abwarten, wenn die Leute immer kommen, ja, aber du mit deinem Gott. Ich sage, ist in Ordnung, ab einem gewissen Punkt mache ich auch zu. Ich versuche Leute immer von Jesus zu begeistern. Aber wenn die anfangen, dann lästerlich zu reden oder es abzulehnen oder sonst irgendwas, sage ich, alles klar, bis hierhin und nicht weiter, sage ich, wir können es abwarten. Das ist genau nämlich das, was Michael eben gesagt hat. Du wirst es erleben, wenn du hier dein Herzchen hört aufzuschlagen, deine Augen gehen zu. Und dann wirst du sehen, wenn sie dann wieder aufgehen, erst im Totenreich, was schon furchtbar ist, und dann kommt das Endgericht und dann wirst du in der Hölle landen. Wir können es getrost abwarten, aber das Gericht wird kommen. Und ich bin so froh und dankbar, dass mein Gericht schon gelaufen ist. Ich fahre heute Abend nach Bremen zurück und werde mir so 2 Energydrinks reinknallen und hoffen, dass ich wach bleibe. Aber wenn ich nicht wach bleibe und dann kurz vor Hannover irgendwann macht es dann den Abflug mit dem Auto, dann bin ich tot. Das wäre nicht so nett für meine Frau und für mein Kind. Aber ich habe es dann geschafft. Ich bin dann daheim. Weil ich weiß, was passiert, wenn ich sterbe. Halleluja. Sterben ist mein Gewinn. Da geht es richtig los. Ich habe keine Angst vom Gericht, weil mein Gericht ist ja schon gelaufen. Deshalb habe ich sofort postmortal unmittelbar ewiges Leben. Halleluja. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass keiner heute Abend dieses Eisstadion verlässt, der nicht das ganz genau auch weiß, was passiert, wenn er heute Abend stirbt. Ob am Schlaganfall, beim Autounfall, dass er weiß, wo er dann direkt die Augen aufmacht, nämlich bei Jesus Christus. Und wenn du das noch nicht weißt, möchte ich dich nochmal einladen. Mach heute einen Anfang mit diesem Jesus Christus. Befrei dich aus dem Gericht. Du musst nur den Schritt unter das Kreuz tun. Hier virtuell unter dieses Birkenkreuz, aber in der geistlichen Welt unter das Kreuz von Golgatha. Meine Frau, die hat ein bisschen lockeren rechten Fuß. Also nicht, dass die mich ab und zu mal tritt, sondern ihr wisst, beim Autofahren. Also die fährt permanent zu schnell. Sonst eine ganz tolle Frau, aber beim Autofahren ein bisschen schwierig. Vor einiger Zeit mussten wir getrennt in die Kirche fahren, weil ich nachher noch einen Dienst hatte. Da bin ich ein bisschen früher losgefahren, fahre in Bremen rein, da gibt es so eine große Einfallstraße. Und dann sage ich, oh, hier rechts hinter der Tankstelle, Blitzer. Da war mir klar, wenn die gleich daher donnert, da ist die fällig. Ich natürlich sofort angerufen. Ich sage, Schatzi, auf der neuen Lander stehen sie und blitzen. Was macht meine Frau? Die ist da schön mit 45 vorbeigecruised, ne? Weil sie wusste, da steht ja der Blitzer. Warum erzähle ich die Geschichte? Nicht, um meine Frau schlecht zu machen? Nein, wenn wir wissen, dass etwas Bedrohliches auf uns zukommt, dann leiten wir ja Maßnahmen ein und stellen darauf ein. Und es ist nicht schön, wenn man geblitzt wird und ein paar Euros bezahlen muss oder Punkte bekommt. Aber viel, viel schlimmer ist es, wenn man in das Gericht Gottes kommt, und das wird kommen, und man nicht vorbereitet ist. Und genauso einfach, wie es ist, an einem Blitzer vernünftig vorbeizufahren, so kann man am Gericht Gottes vorbeigehen, wenn man zu Jesus Christus kommt. Aber dazu muss man wissen, dass es eben dieses Gericht Gottes gibt. Ansonsten wird das Kreuz, wird die Gnade Gottes schnell zu billiger Gnade, und man kümmert sich einen Dreck um das, was der Heiland auf Golgatha getan hat. Die Existenz des Gerichtes. Ein drittes, die Ablehnung des Heilandes. Jesus hat in diesen drei Städten, vor allen Dingen in Kapernaum, mehr getan als in allen anderen Städten. In Kapernaum, ich führe mal nur auf, was in Kapernaum berichtet wird, was der Herr getan hat. In Kapernaum hat er den Besessenen geheilt. Er hat, weil ja dort Petrus und Andreas lebten, die Schwiegermutter des Petrus befreit von der Krankheit. In Kapernaum war der Hauptmann von Kapernaum, dessen Diener so krank ist halt, wo auch Jesus schicken lässt. In Kapernaum wird, ihr kennt die Geschichte, Markus 2, der Gelähmte heil, wo die da alle um das Haus rumstehen, die müssen das Dach abdecken lassen, den Vorhang, und der kann dann gehen. In Kapernaum ist die Stadt, wo Jesus die Brotrede hält. Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, dem wird nimmer mehr dürsten halt. Es ist soweit, dass in Matthäus 9 sogar gesagt wird, Matthäus 9, Vers 1, seine Stadt, Kapernaum, wird als seine Stadt bezeichnet. Also kein düsiger Pastor Latzel, der da irgendwie predigt. Der Heiland selber hat dort Wunder getan und in einer Vollmacht gepredigt, wie nun kein Pfarrer, kein Pastor, kein Prediger predigen kann. Und was passiert? Ein Teil Kapernaums nimmt ihn an. Halleluja. Andreas, Petrus, die folgen ihm nach. Aber Großteil der Stadt, nö, Ablehnung. Da werden sicherlich Leute gewesen sein, die sagen, ja, war schon ganz beeindruckend, rhetorisch brillant, war schön. Andere werden gesagt haben, hey, das ist eine richtig gute Tat, die der getan hat an dem Gelähmten. Aber Nachfolge erstmal nicht, vielleicht mal später. Andere werden gesagt haben, also der ist ja aus Nazareth, mit dem will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Und andere werden gesagt haben, nee, also der entspricht überhaupt gar nicht unserem Gesetzesideal, der bricht ja auch den Sabbat, wollen wir nichts mit zu tun haben, ganz weg. Also Jesus erlebt Ablehnung. Jesus selber, eigentlich würden wir doch denken müssen, so nach dem Motto, da ist Gott selber auf Erden. Normalerweise müssten doch alle Menschen kommen. Ist doch Gott einfach möglich, er könnte die doch einfach zwingen. Gott kann Steine zum Reden bringen, Gott kann mit einem Wort eine Sonne schaffen halt. Der könnte natürlich auch ganz Kapernaum und ganz Bethsaida und ganz Chorazin dazu bringen, dass sie alle jubelnd Ja zu ihm sagen müssen. Wäre überhaupt gar kein Problem gewesen, das könnte er machen. Das tut er aber nicht. Sondern er lässt dem Mensch die Freiheit, auch Nein zu sagen. Wer ihn ablehnt, der darf das. Und wer mit ihm nichts zu tun haben will, der kann das machen. Aber dann muss er auch damit leben, dass er dann in Ewigkeit mit diesem Jesus nichts zu tun hat. Dass dieser Jesus dann auch mit ihm nichts zu tun haben will, wenn er in der Hölle ist. Und dann muss er in der Entfernung vom Heiland leben bis in alle Ewigkeit. Jesus Christus selber sagt, Johannes 12, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Jesus Christus ruft. Jesus Christus lädt ein. Er lockt und er sucht das Verlorene. Aber wenn dann eine Ablehnung passiert, dann akzeptiert er das. Er kommt zwar immer wieder und immer wieder. Heute auch in Geising und morgen kommt Lutz Schäufler, und im Auftrag von Jesus Christus wird dann Lutz Schäufler die nächsten 4 Tage hier für Jesus einladen. Aber es ist an euch, die ihr zu Jesus Christus noch nicht gehört, das anzunehmen oder abzulehnen. Chorazin, Bethsaida, Kapernaum hat es abgelehnt, haben gesagt, nein danke, Jesus Christus. Das Ergebnis für sie ist Hölle gewesen, und das muss man in aller Deutlichkeit und Klarheit sagen. Ich habe dann heute, als ich die Predigt heute Morgen nochmal durchgegangen bin, überlegt, musst du heute nochmal richtig scharf machen oder kannst du so ein bisschen freundlicher? Ist ja der letzte Abend. Und dann bin ich, wie ich das in den letzten 3 Tagen auch gemacht habe, in eure schöne Kirche gegangen. Also die Kirche ist wunderschön. Was nicht schön an eurer Kirche ist, ist halt, die bimmelt den ganzen Tag, nicht? Also Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde und ganze Stunde und dann zwischendurch auch immer wieder. Das ist mir vollkommen unerklärlich. Auch die ganze Nacht durch. Und wenn du dann direkt daneben schläfst, ist das nicht so schön. Ansonsten ist die Kirche aber wunderbar halt. Aber da könnt ihr nochmal drüber nachdenken über die Leuteordnung. Aber Ich weiß, in der Kirche, ich mache das immer so, wenn ich irgendwo fremd bin, gehe ich in die Kirche und lese immer in der Bibel. Übrigens auch für euch. Ihr habt so eine tolle Kirche, die ist offen. Wenn ihr in der Kirche seid, geht einfach mal rein, nehmt die Bibel direkt und lest einfach mal einen der Texte für die Woche. Es gibt ja für jede Woche ein Evangelium, eine Epistel, eine alttestamentliche Lesung. Die liegen auch alle vorne aufgeschlagen. Nehmt das und lest es einfach mal durch. Könnt ihr wieder gehen, einfach mal so zwischendurch so einen kleinen geistlichen Input. Das einfach mal als Tipp, wenn ihr schon so eine schöne offene Kirche habt. Ich bin wieder reingegangen und ich lese in der Woche immer, wie gesagt, dann die Predigtexte für die Woche. Und ich habe mir die Frage gestellt, soll ich heute Abend noch mal in aller Klarheit und Wahrheit darauf hinweisen, was es bedeutet, dass man Jesus Christus und wenn man ihn ablehnt? Und bitte könnt ihr mir glauben, lest es bitte nach, das Evangelium für diese Woche ist Lukas 16, also vorgeschlagener Predigtext. Und den lese ich dann in eurer Kirche. Das war dann auch die Antwort auf meine Frage. Und Lukas 16, die Bibelkundigen wissen, was da steht, das ist eben die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, wo der eine im Schoß Abrahams ist, der ewiges Leben hat in der Herrlichkeit und der andere, der nach einem erfüllten Leben hier, dann in die Hölle kommt. Und dann entsteht dieses Gespräch zwischen Abraham und zwischen dem Mann, der in der Hölle ist. Und er sagt dann, bitte schick Lazarus für einen Moment rüber, dass er nur seinen Finger ins Wasser tauchen möge und dass er meine Zunge netzen kann. So schlimm leidet er, dass das schon eine Wohltat führen wird. Dann heißt es, das geht gar nicht. Von der einen Seite kannst du nicht zur anderen kommen. Und dann hat dieser arme Mann in der Hölle, der in dieser Welt ein reicher Mann war, nur noch ein Bedürfnis. Er sagt, wenn das so ist, dann schick bitte jemanden. Schick Lazarus zu meinen Brüdern, die noch leben, damit die gewarnt werden. Also der hat ein barmherziges Herz für seine leiblichen Brüder. Die sollen gewarnt werden, damit sie nicht an diesen Ort kommen. Da muss etwas passieren. Und dann heißt es auch, sie werden auch niemanden glauben, wenn sie nicht an die Propheten glauben, nicht an die Heilige Schrift glauben halt, auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Sie haben nur die Schrift und die müssen sie glauben. Das, wie gesagt, Evangelium für diese Woche. Das ist der Text, den ich heute Morgen gelesen habe, nachdem ich mich gefragt habe, muss ich es heute Abend nochmal richtig scharf stellen? Und dann wusste ich, ich muss es heute Abend nochmal in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen. Wenn du nicht zu Jesus Christus gehörst, dein Leben ihm nicht übergibst, wirst du in der Hölle landen. Das kannst du glauben oder nicht glauben. Das kannst du für irgendwelches frommes Geschwafel halten oder nicht. Das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe nur den Auftrag, dir das nochmal in aller Klarheit und Wahrheit zu sagen. Und dich heute Abend, wenn du noch nicht zu Jesus Christus gehörst, einzuladen. Kehr um. Kehr um zu Jesus Christus, er ruft dich. Es nützt dir nichts, Einwohner von Kapernaum gewesen zu sein, in dieser Stadt, wo Jesus so viel getan hat. Du musst an diesen Jesus Christus glauben. Es nützt dir nichts, Mitglied in der Kirchengemeinde zu sein, getauft zu sein, brav die Kirchensteuer gezahlt zu haben, eure beiden Pastoren immer freundlich gegrüßt zu haben und irgendwann kirchlich beerdigt zu werden. Wenn du dir nicht zu Jesus Christus gehörst, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Ich habe in meiner alten Gemeinde im Siegerland mal einen älteren Mann besucht, der kam immer zweimal im Jahr zum Gottesdienst, hat immer auch freudig eine Spende gemacht. Und als ich bei ihm war, das erste Mal, habe ich mich richtig gefreut, habe gedacht, hey, das ist ein frommer Mann, das ganze Wohnzimmer voll gläubiger Literatur, was da alles stand, alte Bibeln und Werke halt, so aus der Weckungsbewegung, richtig klasse, nur geistliche Literatur. Und da habe ich ihn so darauf angesprochen und ich sagte halt, ja, das ist ja toll, dass Sie da auch im Glauben sind. Und er sagte, nee, dass Sie das missverstehen halt, ich bin nicht gläubig. Mein Vater war gläubig, mein Großvater. Ich habe nur diese wertvollen Bücher nicht weggeschmissen, die haben immer hier im Schrank gestanden. Und der wusste alles. Der hat ein Elternhaus gehabt, wo ihm alles bezeugt worden war. Hat dann natürlich auch die ganz normale christliche Sozialisation gemacht, halt mit Taufen, mit Konfirmation und dann mit Jungscher, all diese Dinge. Immer ist für ihn gebetet worden, aber er hat es nicht angenommen. Und als er mir das so erzählt hat, habe ich in diesem Moment ihn nochmal eingeladen. Ich habe ihn dann noch 2-3 Mal besucht. Ich habe ihn schließlich irgendwann beerdigt, aber er hat sich nicht bekehrt. Zumindest nicht, dass ich das gewusst hätte, dass ich das mitbekommen hätte. Immer in Ablehnung, sehr freundlich. Und immer wieder auch für die Kirche gespendet sogar, weil das, was wir machen, war ja sozial und mit dem Jugendarbeit, aber nicht Jesus angenommen. Und wenn dieser Mann nicht, was ich nicht weiß, in der letzten Stunde oder in den letzten Tagen zum Heiland gekommen ist, dann ist er verloren für Zeit und Ewigkeit. Dann nützen ihm die Bücher der Eltern, der Glauben des Vaters und Großvaters nichts. Dann ist man verloren für Zeit und Ewigkeit. Im Reich Gottes, da gibt es keine Kinder und Enkelkinder. Denn Schritt zu Jesus muss jeder ganz selber tun. Gott sei Dank ist noch Gnadenzeit. Und Gott sei Dank können wir noch kommen. Und Gott sei Dank können wir das Wort noch ausrufen, frei und unverboten in unserem Vaterland. Und heute Abend ist diese Möglichkeit, wie gesagt, auch in Geising. Der Ruf zur Umkehr, Buße zu tun. Und damit kommen wir zum 4. und letzten Punkt, die Notwendigkeit der Buße. Diese ganzen vier Abende und auch die nächsten vier Abende gehen um Umkehr. Und Umkehr, das habe ich schon zweimal gesagt, ist im Griechischen genau dasselbe wie Buße tun. Und das ist der Vorwurf, den Jesus hier Kapernaum, den er Chorazin und Bethsaida macht. Ihr habt keine Buße getan. Bei euch sind solche gewaltigen Taten passiert. Ihr habt den lebendigen Gott erlebt, der hier auf Erden geht. Aber ihr habt keine Buße getan. Und deshalb seid ihr verloren und werdet hinabgeworfen werden in die Hölle. So hart sagt Jesus Christus das. Und Buße tun ist das, was unser Heiland möchte, dass es passiert. In 2. Petrus 3 lesen wir, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder Mann zur Buße finde. Jeder Mann soll zur Buße finden. Wisst ihr, Buße ist das Zentralthema der Bibel. Es gibt eine Menge Randthemen in der Bibel und im Glauben. Also Randthema ist beispielsweise Abendmahl mit Wein oder mit Traubensaft feiern. In der Gemeinde, wo ich im Siegerland war, die waren sehr stark so vom Blauen Kreuz geprägt. Da war klar, wir haben keinen Wein ausgeschenkt, nur Traubensaft. Jedem Lutheraner dreht sich ein bisschen da der Magen rum sozusagen. Aber in Rücksicht auf die Geschwister, die eben dann halt alkoholkrank sind, haben wir dort nur mit Traubensaft gefeiert. In der Gemeinde, wo ich jetzt bin, in Bremen, nur Alkohol. Ja, kein Traubensaft, ist ja kein richtiges Abendmahl. Wer hat denn jetzt recht? Die Gemeinde, wo ich 10 Jahre Pfarrer war oder wo ich jetzt 13 Jahre Pfarrer war halt, ne? So, das sind so Nebenthemen halt, nicht? Also da kann man sich drüber zerstreiten, aber da hängt das Heil nicht dran. Oder eine andere Frage halt zu sagen, wie sieht das mit meinem Zehnten aus? Also muss ich den vom Brutto geben, muss ich den vom Netto geben und wie sieht das alles aus? Was kann ich auch reinrechnen, wenn ich ehrenamtlich unterwegs bin, wenn ich mit meinem Auto fahre und das so viel Abnutzung hat? Ja, wie sieht denn das aus? Leute, da kommt es nicht drauf an. Es gibt wirklich Randthemen. Worauf es aber ankommt im Glauben, ist, dass wir Buße tun. Das ist zentraler Inhalt des Evangeliums. Immer und immer wieder ist die Bibel davon voll, dass gerufen wird, Buße. Die Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die kleinen Propheten, immer wieder Aufruf zur Buße, tut Buße, tut Buße, tut Buße. Und im Neuen Testament weiter, Jesus Christus, erster Satz, habe ich gestern Abend gesagt, tut Buße. Immer wieder hat er zur Buße aufgerufen. Das, was er auf Golgatha tut, ist die stellvertretende Buße für uns. Er kehrt sich zum Vater um für uns, damit wir umkehren können halt. Immer wieder Buße. Und das Furchtbare ist, dass die zentrale Bedeutung, die die Buße in der Bibel hat, in diametralem Gegensatz zu dem steht, was die Beachtung in der Kirche heute ist. Ich habe, solange ich im Glauben bin, noch nie von einem Bischof gehört, dass er sich öffentlich hingestellt hat, gesagt, unser Vaterland muss Buße tun. Wir müssen umkehren neu zu Jesus Christus. Ich höre alles Mögliche über irgendwelche Umweltfragen, wie man Frauengerechtigkeit macht, Gender erklärt, sonst irgendetwas. Aber dass man Bischof hingeht und sagt, wir müssen Buße tun. Vor 140 Jahren gab es in Deutschland noch 24 Bußtage. Also wo in unterschiedlicher Weise in den Ländern, aber wo an 24 Tagen wirklich des Jahres gesagt wurde, wir müssen in uns schlagen, wir müssen wieder neu zu Jesus Christus kommen. Buße, das haben wir ja in den letzten 3 Abenden besprochen, ist nicht nur ein einmaliger Akt, das muss man einmal tun. Einmal Buße tun, umkehren, einmalig zu Jesus Christus. Aber wenn du bei Jesus bist, musst du auch immer wieder unter das Kreuz kommen und wirklich immer wieder den Heiland suchen. Und das ist so wichtig, dass wir Buße tun, denn wenn wir es nicht tun, dann werden wir verurteilt. Und deshalb ist das eine Geschichte, die, da möchte ich zum Schluss eben dieser meines Dienstes hier in den 4 Abenden nochmal den letzten Spot draufsetzen. Es ist so wichtig, dass ihr Buße tut. Erstens ihr, die ihr noch nicht bei Jesus Christus seid, und auch wenn ich es jetzt schon 5-mal heute Abend gesagt habe, ich lade euch ein, heute Abend das erste Mal Buße zu tun und nun endlich umzukehren zu Jesus Christus. Aber auch ihr, die ihr wiedergeboren seid, bleibt nicht in eurer pharisäischen Haltung, so wie in Lukas 18, oder der Pharisäer im Tempel steht und sagt, was bin ich für ein Held im Glauben, gib den Zehnten von allem, was ich habe, faste 2-mal die Woche und bin auch nicht so wie der Drecksack da in der Ecke. Der geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Er hat nämlich nicht Buße getan. Er ist nicht umgekehrt zum lebendigen Gott. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen immer wieder auch wenn wir im Glauben stehen, schon bei Jesus sind, immer wieder weg von, da habe ich gestern davon gesprochen, von der Ich-Zentriertheit, hin zu der Christuszentriertheit, weg von dem, was hier Weltfurcht ist, wo wir uns gefangen nehmen lassen und hin zur Gottesfurcht halt. Und das ist so wichtig, dass wir Buße tun, denn nur wenn wir Buße tun, wenn wir immer wieder umkehren zum lebendigen Gott, dann sind wir Gott wohlgefällig. Und das ist nicht etwas, was wir tun können. Wir können aktiv im Sport was tun, wir können unsere 5000 Meter Zeit verbessern, wenn man hier ein junger Kerl ist und läuft, was weiß ich, 25 Minuten über 5000 Meter, kann man, wenn man trainiert, irgendwann 20 Minuten laufen. Aber Buße kannst du nicht trainieren. Das muss Gott in dir machen. Und wenn du erkennst, ich muss Buße tun, Da musst du auf die Knie gehen, da musst du den Heiland anrufen, da musst du sagen, Herr, du weißt, was alles falsch gewesen ist, ich war falsch ausgerichtet, schenk mir deinen Geist, dass er mich anders führt, damit ich wirklich ein dir wohlgefälliges Leben führen kann, weil ich kann es aus meiner Kraft nicht. Das ist notwendig, dass wir das immer wieder tun. Die, die wiedergeboren sind, ja, tut immer wieder Buße, kommt immer wieder unter das Kreuz, aber vor allen Dingen diejenigen, und damit möchte ich schließen, die eben nicht bei Jesus Christus sind. Und die möchte ich heute Abend noch einmal final für meinen Dienst jetzt einladen, heute ihr Leben Jesus Christus zu übergeben. Wir werden das so machen wie an den letzten drei Abenden auch. Ihr habt gleich die Möglichkeit, wenn das Übergabelied gesungen wird, nach vorne zu kommen. Und wenn das dann zu Ende ist, dann werde ich ein Gebet vorlesen. Und wenn ihr dann euer Amen dazu habt, dann habt ihr vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt erklärt, dass ihr wirklich zu Jesus umgekehrt seid. Und dann habt ihr das Blut von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha angenommen. Und dann dürft ihr wissen, dass ihr frei vom Gericht seid, was auf alle anderen wartet und dass ihr ewiges Leben haben werdet, wenn ihr eines Tages sterben. Das Gebet, was ich euch vorlesen werde, lautet wie folgt. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Vier Spots auf Entscheidendes, die Wahrheit der Schrift, die Existenz des Gerichtes, die Ablehnung des Heilandes und die Notwendigkeit der Buße. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und Glauben segnen. Amen.